ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich frage mich ganz oft, wie ticken eigentlich die Menschen, die so wunderbare Musik machen oder aber so wunderbare Bücher schreiben, wie in diesem Fall, und das war für mich die Entdeckung des Jahres, Sarah Gmür.
Talk mit Thies.
Ich war sehr wütend beim Schreiben. Es ist so, okay, ich gehe jetzt boxen, ich gehe jetzt schreiben und kann die Wut da kanalisieren und rauslassen. Ich habe auch immer gesagt, ich habe es mit zwei Mittelfinger geschrieben. Ich habe früher ausgeteilt in alle Richtungen, auch gegen Frauen. Der meinte irgendwann auch mal, schon krass, wie ich das alles mitmache mit dir. Und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht mitmachen würdest, wärst du nicht mein Mann. Es war eher so, ich mache die Schauspielschule, damit ich Rapperin werden kann, damit die Leute ruhig sind und ich irgendwas lerne und ich Zeit habe, um ins Studio zu gehen und zu rappen. Kreativität ist für mich, wenn man Sachen zusammenmixt, die eigentlich nicht zusammengehören.
Sarah Gmür hat gleich zwei der schönsten Romane dieses Jahr veröffentlicht, 18. Stock und Charisma. In 18. Stock geht es um eine alleinerziehende Schauspielerin aus einem Plattenbau, die wieder versucht, Fuß zu fassen. Und in Charisma geht es um eine junge Frau, die nach dem Tod ihres Freundes zur Rapperin wird. In beiden Büchern konnte Sarah Gmür auf eigene Erlebnisse zurückgreifen. Sie ist ja in der Schweiz groß geworden und war schon so vieles. Punkermädchen, Schauspielerin, Model, Werbetexterin, Rapperin und jetzt auch Autorin. Ich habe Sarah durch das Buch 18. Stock entdeckt und war ganz begeistert von den liebevollen und teilweise auch originellen, flapsigen Formulierungen. In 18. Stock hieß es zum Beispiel, ja, sie habe ihren Ex durchgefüttert wie ein Meerschweinchen. Oder aber, wir passen nicht zusammen. Doch nackt auf dem Sofa im flimmenden Netflix-Licht fällt es nicht so auf. In ihren beiden Romanen sagt sie ja, glaubt an eure Träume und haltet durch. Und das hat auch sie gemacht in ihrem Leben, das schon ganz schön bunt war, zwischen der Schweizer Idylle in den Bergen und Berlin, wo sie mittlerweile wohnt und wo wir uns getroffen haben. Ihr erfahrt, wie sie selber zum Rappen kam in einer männerdominierten Szene und warum sie einen Plattenvertrag abgelehnt hat. Und in 18. Stock heißt es übrigens, nach glaubt an euch und haltet durch, dann werdet ihr wegziehen. In eine bessere Gegend, mit guter Schule und Bäumen, an denen Rolex wachsen. Eine ganz schöne Stunde wird das mit Sarah Gmür.
Ein Podcast von SWR3.
Dann sag mal guten Tag, hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Oder Grüezi, sagst du noch irgendwann zu jemandem mal Grüezi?
Heutzutage.
Was?
Heutzutage. Also wir können sagen Grüezi, ja. Aber man sagt eigentlich eher heutzutage. Hallo zusammen.
Ach also, hallo zusammen. Ja, guck mal, das ist bei weitem nicht so verbreitet wie einfach ein Grüezi, was wir natürlich alle kennen, aber das sagt man gar nicht mehr so oft.
Doch, man sagt das schon, aber das ist erwachsener.
Gut. Ja. Das wollen wir auf keinen Fall sein.
Ja, genau.
Das vermeiden wir. Sarah, du hast gleich zwei Romane nochmal rausgebracht dieses Jahr. Wir hatten Anfang des Jahres 18. Stock und dann ein Roman, der dein Debüt war vor über 10 Jahren, das jetzt nochmal als Taschenbuch rausgekommen ist. War es damals auch ein Taschenbuch oder sogar ein festes?
Es war ein Paperback.
Es war auch ein Paperback damals. Also,
ja.
Jetzt auf
jeden Fall. Also es gibt ja Taschenbuch, Paperback und Hardcover. Das sind ja drei Sachen.
Ja, guck mal, ich habe immer nur zwischen zweien unterschieden.
Nee.
Aber ich liebe dieses Mittelding.
Genau.
Dieses hochwertige Paperback.
Genau, genau.
Das finde ich nämlich am schönsten.
Ja, das war das Original.
Irgendwann bist du von der Schweiz nach Deutschland.
Ja.
Nach Berlin, wo wir jetzt gerade sind.
Ja.
Was ist Berlin für dich? Was war Berlin für dich damals, als du gekommen bist?
Also ich habe einen Zwischenstopp gemacht. Ich bin von Zürich nach München und von München nach Berlin. Also es waren so kleine Steps. Aber mich hat das Image von Berlin nie gereizt. Ich bin nicht wegen den Partys oder so gekommen. Ich bin eigentlich wegen der Rapmusik gekommen, weil München hat mich dann irgendwann gelangweilt. Und ich dachte, ich mag lieber so Straßenrap, Battle Rap. Und dann dachte ich, da sind die richtigen Leute. Und da waren sie auch.
Da waren sie auch, oder?
Und es war aber so, ich war in München, habe in einer Serie mitgespielt, die war dann auch zu Ende. Und ich habe eine Freundin kennengelernt, also ich habe eine Frau kennengelernt, das wurde eine Freundin und wir kannten uns gar noch nicht so gut, aber waren dann irgendwie zusammen Party machen und irgendwann meinte ich so, ja, ich würde gerne weiter, Hamburg oder Berlin. Nee, es war, sie meinte Hamburg oder Berlin. Nee, andersrum. Oh Gott, ich habe gesagt Hamburg oder Berlin und sie so, bei Berlin wäre ich dabei.
Ja.
Und dann haben wir da drauf angestoßen, sind nach Hause, ich habe ihr noch eine SMS geschrieben, du, ich meine das ernst und sie so, ich auch. Und dann, ein paar Wochen später, sind wir mit dem Twingo, sie hat einen Twingo, haben wir alles eingepackt und sind nach Berlin gezogen.
Ein paar Wochen später, das ist aber relativ fix gewesen.
Ja, dann. Wir haben in WGs gewohnt, also da geht das ja schnell, da sagt man, okay, ich bin dann weg.
Was macht die Freundin heute?
Die hat ein, ich sag immer, ein Käse-Imperium aufgebaut. Sie hat die besten Restaurants in Berlin, also Schweizer Restaurants. Sie hat ein Schweizer Restaurant in Kreuzberg und hat jetzt so Fondue-Hütten. Und eine ist im Friedrichshain und jetzt auf dem Gendarmenmarkt macht sie ein Weihnachtsfondue, eine Weihnachtsfondue-Hütte auf.
Die hat nie gerappt.
Ja, aber sie war meine Tanzlehrerin, Hip-Hop-Tanzlehrerin. So habe ich sie kennengelernt. Und sie hat dann bei mir auch Background gesungen und mich gedoppelt. Also man braucht ja als Rapper, wenn man live ist, auch jemand, der so die letzten Wörter mitsagt. Weil da muss man Luft holen. Und sie hat mich dann da...
Ach, das ist ja interessant. Guck mal, ja. Ich bin gar nicht so Rap-affin, aber da ist noch ein zweiter dabei, der dann tatsächlich...
Ja, live schon. Also heutzutage, keine Ahnung, vielleicht hat man das auch auf Band oder so. Aber früher hatte man wirklich immer die Doppler dabei und die haben dann, ja, das gemacht.
Und es wurden aber nur die letzten Worte gedoppelt?
Ja.
Okay, gib du mir mal eine Zeile und ich mach das letzte Wort.
Oh Gott.
Wenn du dich noch an irgendwas erinnerst, aus deiner aktiven Karriere...
Also ich habe doch jetzt gerade Sachen, also ich rappe schon lange nicht mehr, aber weil Charisma rauskam, habe ich wieder so kurze Raps für Social Media gemacht. Mhm. Und da war es, warte kurz, oh Gott, ich bin wirklich so raus. Ich habe es gemacht und es hat mir mega viel Spaß gemacht, aber ich gehe dann auch aus dem Studio und habe es wieder vergessen. Irgendwie Mala Vita, Anima Spurka, Bitch, ich nehme dir die Vorfahrt. Und dann müsstest du...
Vorfahrt.
Also Mala Vita, Anima Spurka.
Spurka.
Bitch, ich nehme dir die Vorfahrt.
Ja, so geht es so? Ja, habe ich das gut gemacht?
Ja, aber so haben wir jetzt so, wie nennt man das? Slayer oder so? Also ja. Wir waren ja nicht genau zusammen.
Aber man muss genau zusammen.
Je nachdem, wie man es will. Also man ist schon meistens genau zusammen.
Ja, aber warum? Ich dachte, sie soll überbrücken, dass du Luft holen kannst.
Ja, stimmt, genau. Aber genau, da wo ich es gesagt hätte... Ja, genau. Aber du warst ja ein bisschen versetzt, oder?
Ja.
Genau, das müsste aber da kommen und ich müsste Luft holen. Und ich habe keine Luft geholt, weil es war zu kurz.
Ja, aber Spurka sagst du doch selber.
Okay,
du siehst,
gut. Ich
bin total hartnäckig, weil ich es verstehen will.
Du hast recht,
ich finde es total faszinierend.
Ja, genau. Ja, ich müsste eigentlich Mala Vita, Anima Spurka, Bitch, ich nehme dir die. Und da könntest du Vorfahrt und ich könnte da...
Ah.
Ja. Aber so. Damit es besser klingt, ist schon gut, wenn du alles doppelst, das Ende immer doppelst. Und ab und zu mache ich halt Pause. Und manchmal nicht.
Und manchmal nicht. Siehst du, und jetzt verstehe auch ich das. Weißt du, man muss es einfach nur erklären wie ein Fünfjähriger. Und dann klappt es alles. Ich finde es aber einfach nur so schön, dass du ja aus einem ganz anderen Ambiente kommst. Du bist ja aufgewachsen im Tessin.
Ja.
In der absoluten Idylle. Amden oder wie hieß euer Ort, euer kleiner Ort?
Nee. Also das ist so krass.
Was ist denn Amden?
Amden, also das ist, also in jedem Schweizer Pass steht der Ort, wo meine Vorfahren gewohnt haben. Ich war da einmal und da gibt es ganz viele Gmürs. Es ist irgendein Dorf am Ende der Welt.
Okay.
Aber da komme ich nicht her. Ich komme vom Montebre.
Vom Montebre.
Das ist ein Berg überhalb von Lugano im Tessin.
Okay.
Ja, und da wird Italienisch gesprochen.
Was waren, wie groß das Dorf?
Damals 600 Einwohner.
Okay, also richtig klein.
Ja.
Was waren so die typischen Bilder deiner Kindheit dort aus diesem Dorf?
Also, man geht wirklich mit dem Bus zickzack, serpentinemäßig hoch und dann die letzte Kurve und man sieht ein großes Haus und das ist das Hotel, in dem ich groß geworden
richtig,
bin.
Richtig, deine Eltern hatten ein Hotel.
Ja, genau. Und da wirklich dieses Haus. Ja, und wenn man aber vom Haus rausguckt, sieht man die Kirche. Und ein Haus, wo unten der Einkaufsladen ist und oben die Schule.
Mhm.
Also wir hatten einen Raum und das war unser Klassenraum.
Wie viele Schüler?
5 waren wir in der Klasse.
Krass.
Ja, aber wir waren 3 Klassen in einem Schulzimmer und dann eben die eine Klasse, die waren zu dritt und der eine war alleine. Also sehr schwacher Jahrgang.
Also es klingt wahnsinnig idyllisch. Was machen die Menschen beruflich? Sind das alles dann so Bauern, Bäuerinnen?
Nee, gar nicht. Also die eine, ich war letztens da spazieren, die habe ich wieder getroffen. Die hat ab und zu noch bei meinem Vater gearbeitet im Hotel. Das Hotel ist jetzt leider zu, also gibt es nicht, also nicht mein, unser, also nee. Mein Vater hat es verkauft.
Mhm.
Und sie ist jetzt Masseurin geworden. dann viele gehen in die Stadt runter und arbeiten dort. Viele haben dann aber auch in Italien studiert, in Mailand. Mailand ist ja ziemlich nah. Oder einige sind auch nach Zürich und der eine ist zum Beispiel Grafik. Also einer hat die Kurve geschafft, der ist so Grafiker geworden. Und ja, viele werden dann halt Busfahrer, Lehrerin, die dort bleiben. Ja.
Hast du eine Lesung in dem Ort gemacht schon?
Nein.
Aber deine Eltern wohnten auch nicht mehr in dem Ort?
Oder? Also mein Papa wohnt jetzt so in der Mitte des Berges, okay. Also Aldesago.
Auf halber Höhe so?
Genau. Und meine Mutter wohnt in Luzern.
Ach okay, alles klar.
Aber die Leute dort verstehen kein Deutsch. Also ich müsste es erst übersetzen und auf Italienisch. Und
Ist das deine Muttersprache, Italienisch, aus dem Dorf?
Also Ja, also es ist so. Ich weiß nicht genau, was Muttersprache ist, weil meine Eltern sind beide aus Luzern, sind ins Tessin, haben das Hotel eröffnet und ich bin da geboren.
Deutsch sprechend, ne?
Genau, also wir haben zu Hause Schweizerdeutsch gesprochen, aber da wir im Hotel gewohnt haben, hatten wir viele Mitarbeiter und natürlich auch viel Italienisch geredet, aber Schule, Freunde, alles auf Italienisch. Vielleicht ein bisschen wie Türken in Berlin, die dann Kinder kriegen, die hier aufwachsen. Was ist dann deren Muttersprache? Deutsch oder Türkisch? Ich weiß es nicht.
Ich würde immer sagen, die Sprache der Eltern tatsächlich, die Sprache, die sie mit den Eltern sprechen.
Ja, okay.
Und dann wäre es natürlich auch Deutsch.
Dann ist es Schweizerdeutsch,
Die Schweiz an sich ist auch ein wirklich merkwürdiges Konglomerat, oder?
Ja.
Mit diesen drei Sprachen.
Vier.
Mit den vier Sprachen und dann, also wir haben Deutsch, Französisch, Italienisch und
Rätoromanisch. Und wenn du das vergisst oder wenn ich das vergessen sollte, meine Eltern waren so witzig und haben meinen Bruder Reto, das ist sein Name, den gibt es in der Schweiz, und Roman zum zweiten Namen genannt. Also Rätoroman.
Ein kleiner Gag von denen, oder?
Ja, weil die hatten davor ein anderes Hotel, das war nur gepachtet, bevor sie gekauft haben, und das war in der Gegend.
Ja. Hast du einen zweiten Namen?
Ja, Simona.
Sarah Simona.
Sarah Simona.
Okay. Benannt nach einer Großmutter oder wie ist das bei euch?
Eigentlich hätte ich Laura heißen sollen, aber dann ist zwei Wochen vor mir eine Laura geboren und bei fünf Kindern in meinem Jahrgang war das dann ein bisschen viel und deshalb hieß ich dann Sarah. Aber trotzdem, es gab dann trotzdem drei Sarahs in meiner Schule.
Ich finde das einfach so schön. Diese Schweizer Idylle da oben in den Bergen übt eine ganz große Faszination aus auf mich. Wie blickst du heute darauf, nachdem du wirklich jetzt irgendwann auch richtig cool geworden bist als Rapperin? Du bist seit 100 Jahren zu Hause in Berlin. Wie blickst du heute auf diese kleine Gemeinschaft dort?
Ja, also es hat schon was Idyllisches. Es gibt auch das Grotto und da gehen vor allem ältere Menschen oder auch Männer, sitzen dann da den ganzen Tag und trinken Wein aus so Bucalinos, das sind so Tassen, und spielen Boccia. Und ja, das hat schon was und ich bin froh, auch diese Welt zu kennen, aber es war auch nicht so idyllisch. Also das Hotel, in dem ich groß geworden bin, war, man würde heute sagen, so ein Bio-Hotel. Also es wurde mit Holz geheizt, also alle die Köche in der Zimmerstunde, keine Ahnung, mussten mit meinem Papa in den Wald. Und da wurde wirklich, also sehr viel gearbeitet und meine Eltern oder vor allem mein Vater war auch immer sehr politisch und das kriegte man schon sogar da oben mit, was in der Welt so abgeht und es wurde auf alles Stellung genommen. Also zum Beispiel, vor allem wo dann meine Eltern sich getrennt haben und mein Vater machen konnte, was er wollte, da zum Beispiel irgendwie, wenn wieder irgendeine Katastrophe in der Welt passiert ist, hat er... Das Hotel ist ja ein großes Haus mit einer großen Terrasse. Hat er da so wie bei einem so Rettungsringe an die Balustrade. Das sah dann so wie ein Schiff.
Ein Schiff aus,
ja, das nicht
Reling.
Untergeht. Ja. Also die ganze Zeit halt so auf das Weltgeschehen reagiert. Auch da oben auf diesem Berg.
Was meinst du mit Zimmerstunde?
Ja, Zimmerstunde, das ist doch eigentlich, wenn die frei haben. Also ist auch so undankbar. Diese Gastrojobs, die haben ja dann um 15 Uhr, also die haben halt Mittagszeit, da müssen sie halt da sein, von morgens bis mittags, vielleicht bis 14 Uhr. Und dann haben sie frei bis 17 Uhr oder 18 Uhr und dann müssen sie wieder in die Küche bis 21 Uhr, keine Ahnung.
Ja.
Und das mit der Zimmerstunde natürlich nicht, die hatten da wahrscheinlich schon ihre Pausen. Aber wenn sie halt mal dann abends frei hatten, mussten sie halt oder durften dann da in den Wald. Und Holz hacken.
Ja, deswegen dachte ich, Zimmer von Zimmermann. Die arbeiten ja viel mit Holz.
Ja, okay, ja,
deswegen habe ich gedacht, die Zimmerstunde sei im Schweizerischen die, wo Holz gehackt wird.
Ja, nee, stimmt.
Analog zu Zimmermann.
Ja.
Das habe ich kurz gedacht, das war meine Assoziation. Aber nein, Zimmer, weil man einfach sich zurückziehen darf.
Genau.
Ja. Also sag mal, wenn die Eltern ein Hotel hatten, hast du ja jeden Morgen ein krasses Frühstücksbuffet gehabt, wa?
Ja, das.
Ah, wirklich?
Ja, also, aber ich muss auch sagen, im Winter war es zu.
Ja.
Und da war es dann also ziemlich dunkel, das Haus. Und halt, da wurde halt viel renoviert. Hat dann mein Vater immer mit ein paar Handwerker das halt gemacht, was zu tun ist. Aber im Sommer war es sehr lebhaft und da war das Frühstücksbuffet schon krass, ja.
Du bist ja dann Schauspielerin geworden und hast da Ausbildung gemacht, ne?
Ja.
Wo warst du? Auf der Schauspielschule?
In Zürich.
In Zürich.
Aber auf einer privaten.
Ja, gut, aber.
Ja,
Schauspielschule aber Schauspielschule. Bist du denn mit Theater oder Ähnlichem da oben auf den Bergen, ich guck schon da oben, in Verbindung gekommen damals, dass dich das auch fasziniert hat?
Nee, das war eigentlich viel später. Ich war dann in Luzern, als ich 11 war. Hab dann da eben noch diverse Schulen gemacht und vieles auch wieder abgebrochen und wurde Punk. Und dann war dann halt so, wo ich mich entschieden habe, mit 17 die Schauspielschule zu machen, war so, okay, jetzt was Vernünftiges machen. Und deshalb habe ich es dann gemacht.
Also Schauspielschule war was Vernünftiges.
Ja, genau.
Okay, ja. Andere Eltern würden das nicht als Vernünftiges betrachten, aber nein, natürlich das. Und da war die Punkphase vorbei schon?
Da war sie schon vorbei, ja.
Krass, ich finde das ja immer sehr faszinierend. Das heißt, wie sahst du aus als Punk?
Also ich war sehr jung. Ich habe letztens Fotos gesehen und dachte, ach krass, ich fühlte mich so unabhängig und stark. Und ich sehe ein kleines Mädchen. Erst hat sie angefangen mit gelben Haaren, dann orange, dann habe ich sie verfilzt, also hatte so Dreadlocks, erst grün, dann also halt alle Farben, die es so gibt, dann kam ein Glöckchen rein, also ganz schlimm.
Ja, aber auch originell, auch kreativ,
ja,
das ist
stimmt.
Eigentlich total schön.
Das stimmt.
Also klar, früher haben wir auch die Punks irgendwie, guck, das waren alles so Outlaws, ne? Problematisches Elternhaus, komplett die Rebellion, das war ja bei dir gar nicht der Fall, oder?
Ja, also wir waren zwar Mitläufer, aber wir kannten dann halt die Coolen, die haben Häuser besetzt und wir durften da mitbesetzen. Und das war dann schon krass, wenn man sich da verbarrikadiert und dann kommen nachts die Bullen und dann auch Pfefferspray, Tränengas. Also das habe ich alles so mit 13, 14, 15 so erlebt und wie man sich da wehrt und was man machen muss. Und zum Beispiel, was ich bis heute weiß, wenn man an einer Demo ist und man abtransportiert wird, soll man sich nicht wehren, sondern man ist am schwersten, wenn man alles locker lässt. Also solche Tipps fürs Leben, die nichts bringen.
Du hast damals bei deiner Mutter gelebt, ne? In Luzern.
Ja, genau.
Du bist zu der gezogen.
Ja.
Was hat die denn gesagt zu deiner wilden Phase?
Ja, das war total schwierig für sie und viele haben gesagt, pass auf, was ist denn los mit deiner Tochter? Eigentlich doch so. Sie war doch so also so nett und hübsch und was ist da passiert? Und dann waren wir bei einem Psychologen, also meine Mutter und ich, und da hatten wir ein paar Sitzungen und dann meinte er zu ihr, sie ist stabil, es ist eine Phase. Und das hat ihr, glaube ich, auch sehr, sehr gut getan, dann loszulassen und sagen, okay, ich lasse sie machen. Aber ich bin so froh, dass meine Kinder bisher noch so vernünftig sind. Ja, ich könnte das nicht. Also wir haben gekifft ohne Ende. Wir sind auf einmal wandern gegangen. Meine Mutter hat sich auch schon gewundert, warum gehen die jetzt immer wandern? Da haben wir Psylos gesucht. Und zwar, die wachsen in Kuhfladen. Kuhfläden, wie sagt man die?
Ja, ein Kuhfladen, zwei Kuhfläden wahrscheinlich,
okay. In Kuhfläden wachsen psychedelische Pilze.
Mhm.
Ja, und dann haben wir die gesammelt und dann gleich gegessen oder nach Hause genommen, dann gekocht, Risotto mit diesen Pilzen. Ja, und wir hatten, oder ich hatte so das Bedürfnis nach irgendwie, Action.
Ja.
Und wenn wir keine Psylos hatten und nichts zu rauchen, dann hat dann gesagt, ja, man muss Bananenschalen verkokeln und die dann rauchen.
Also habt ihr probiert?
Wir haben es natürlich probiert.
Geht das? Kommt was bei raus? Taugt das was?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, aber ich wüsste es, wenn es was gebracht hätte. Ja. Ist alles sehr schrecklich. Ich würde es auch nicht empfehlen. Aber ich bin froh, dass ich das... Nein, nicht froh, dass ich es so früh gemacht habe, weil ich glaube, es ist auch ein Risiko, wenn die Psyche noch so jung ist, schon so Sachen auszuprobieren. Aber andererseits hatte ich sehr, sehr früh damit abgeschlossen. Und schon mit 17 wollte ich nicht mehr kiffen, weil ich dachte, oh nee, habe ich alles gesehen, brauche ich nicht.
Was waren deine Träume damals mit 17?
Rapperin zu werden, Rap-Karriere.
Das war schon damals soweit.
Ja, ja. Ich habe irgendwie mit 15 oder so angefangen zu rappen und das war...
Wie fängt man an? Also in der Zeit damals?
Ich habe auch mit einer Freundin angefangen. Sie war auch in dieser Punk-Szene.
Oder gab es sogar einen Said in deinem Leben damals? Den gab es nicht?
Den gab es nicht.
Aus Charisma sprechen wir nämlich auch gleich drüber. Ja.
Nee, den gab es nicht. Ja, eine Freundin, ich glaube... Also wir haben sehr viel Musik gehört. Beim Punk geht es ja auch viel um Musik. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, mich interessierten eigentlich eher die Texte und nicht das Gebrüll. Und ich habe dann halt angefangen, so politischen Hip-Hop zu hören. Und dann hat eine Freundin, angefangen, Texte zu schreiben. Und ich habe dann mitgemacht. Und am Anfang habe ich sogar was geklaut von einer anderen Band. Und sie war auf Italienisch. Und sie war so begeistert und sie so, okay, wir müssen zusammen Musik machen. Dann haben wir Musik gemacht und ein paar Jahre später waren wir an einem Konzert und sie hört den Text. Ja, also es war so ein Zufall.
Von der Band?
Ja.
Welche Band war das?
Oh Gott, ich weiß es nicht
mehr. Aber auf Italienisch?
Auf Italienisch.
Italienische Band. Und du hattest auch auf Italienisch gerappt oder hattest du es ins Deutsche übertragen?
Nee, ich habe es auf Italienisch gerappt, aber nur so ein paar Sätze. Ich habe natürlich das in mein Ding eingebettet. Und dass sie dann das erkennt, also dass wir Jahre später von einem Konzert sind und die genau diese Zeilen rappen und sie mich so anguckt und sagt, hey, das sind doch deine. Und ich so, nee. Da habe ich gelernt, besser zu klauen.
Unangenehm.
Ja.
Oder war es einfach nur lustig?
Es war extrem unangenehm.
Okay.
Also ganz, ganz schlimm. Ich glaube, sonst hätte sie nicht mit mir so euphorisch Musik gemacht. Aber eben, da hatten wir uns auch in der Zeit weiterentwickelt und es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber hätte sie das am Anfang gewusst, hätte sie mir ja wahrscheinlich die kalte Schulter gezeigt.
Oh Gott, deine Street Credibility stand auf der Kippe.
Ja.
Als du da... Genau, im Nachhinein natürlich eine echt lustige Geschichte. Aber es war auch die Zeit, als du die Schule verlassen hast dann, oder? Frühzeitig.
Ja, ungefähr.
Also schon Schulabbrechen gewesen.
Ja, also es war so. Ich habe die Schule, die man machen muss, habe ich gemacht. Dann habe ich eine Kunstschule angefangen, abgebrochen. Dann habe ich Kindergartenseminar. Seminar, das klingt so nach gar nichts, aber in der Schweiz ist das eine ganz anerkannte Schule. Inzwischen muss man auch studieren. Also ist es ein Studium geworden. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht und hatte da aber viele Anfragen, Model-Anfragen.
Ja.
Und das musste ich dann immer absagen oder konnte halt nur am Wochenende und so. Und
du warst auf dem Weg zur Erzieherin im Prinzip.
Genau, so, genau. Und es hat mir so halb Spaß gemacht. Die Schule hat mir zum ersten Mal Spaß gemacht, so Deutsch und so.
Mhm.
Aber diese Praktikas, das fand ich doch langweilig. Ich dachte immer, ich liebe Kinder, aber lieber meine eigenen. Also.
Mhm.
Und dann kam nochmal so eine Anfrage wegen Modeln. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich gehe nach Paris, ich sag da ab. Ich breche die Schule ab. Und das habe ich dann gemacht. Meine Mutter fand das gar nicht cool. Die Schule meinte dann aber, ich könne nach einem Jahr zurückkommen, wenn ich möchte.
Das ist doch schon mal toll.
Ja, und das hat sie dann auch beruhigt. Ich habe dann abgebrochen und bin aber nicht zurück.
Ja.
Und habe dann die Schauspielschule 2 Jahre später angefangen. Und das war dann so, okay, jetzt mal was Vernünftiges.
Wie blickst du heute zurück auf diese Zeit als Model? Denn ich zitiere nur einen kleinen Satz aus 18. Stock. Da gehen alle zusammen essen. Ne? Also deine Protagonistin ist ja Schauspielerin, die jetzt einen Job in einer Serie bekommen soll. Man geht mit wichtigen Leuten abends essen und dann fällt dieser Satz, die Frauen essen nur mit den Augen.
Ja.
Die Frauen essen nur mit den Augen.
Als hätten sie keinen Magen wie die Kois.
Ja, war das dein Leben als Model? Hast du nur mit den Augen gegessen in der Zeit?
Ja, also es wurde mir nahegelegt. Ich hatte dann zeitweise in Genf eine Agentur und da haben wir da auch ein bisschen zeitweise in Genf gelebt, in so einer Model-WG. Und da waren wir essen und dann hat die Chefin mir mal auf die Finger gehauen, als ich ein Brot nehmen wollte. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, dass Brot dick macht. Das wusste ich davor gar nicht. Und dann, ja, da hatte ich auch so einen Personal Trainer und es wurde schon sehr auf Details geguckt.
Ist doch krank einfach, oder?
Ja,
Eigentlich müsste man es verbieten, oder?
Ja,
ist
total.
Ist das zu heftig?
Ja,
aber
ja.
So mit Menschen umzugehen, das ist ja einfach nur ungesund.
Ja. Ja, total. Eben, wobei ich habe es ja auch freiwillig gemacht und habe dann auch aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das hat für mich keine Zukunft. Ich hatte jetzt gerade so eine Zeit, wo es gerade zufällig gepasst hat und ich der richtige Typ war. Aber ich wusste, ich könnte jetzt nicht mein Leben danach richten, was ich esse, was ich für Sport mache. Ja.
Und dann kam die Schauspielerei. Dann kam Schauspielschule.
Genau, ja.
Und wann entstand der Wunsch, Schauspielerin zu werden? Man wird ja immer durch irgendetwas motiviert. Durch irgendjemanden aus dem Fernsehen oder aus dem Kino oder von der Theaterbühne.
Also dieser Wunsch war gar nicht so groß. Es war eher so, ich mache die Schauspielschule, damit ich Rapperin werden kann, damit die Leute ruhig sind und ich irgendwas lerne und ich Zeit habe, um ins Studio zu gehen und zu rappen.
Ja.
Das war eigentlich immer das Ziel. Und danach habe ich auch ein bisschen als Schauspielerin gearbeitet, aber es war immer so, ich habe da nur Kompromisse gemacht. Also ich habe in einer Serie mitgespielt, die ich eigentlich gar nicht so gut fand.
Auf ProSieben lief die, glaube ich, damals.
Genau.
Oder Das Leben, wie hieß sie, wie Das Leben
Abschluss.
Beginnt, hier Freunde, Das
genau.
Leben beginnt.
Genau.
Genau, ja. Und Freunde, das Leben geht weiter, hieß
genau. Da. Aber ich habe es für mich so wie als Moneyjob gesehen, einfach um Geld zu verdienen. Aber ich hatte da nicht so Karrierewünsche. Ich habe mich immer im Nightliner gesehen. Ich wollte so einen Bus, ich wollte auf Tour, ich wollte rappen.
Hast du das jemals gehabt?
Nein.
Also wie viel hast du gerappt letztendlich?
Ich habe viel gerappt, aber sehr unerfolgreich.
Okay.
Also ich habe nie damit Geld verdient.
Also es sollte im Prinzip schon so ein kleiner Job auch wirklich werden.
Ja, 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 ja. Damals
Musikerin.
Genau.
Warst du im Studio, hast du Platten aufgenommen?
Also ich habe sehr viel aufgenommen und er hatte ab und zu auch Features mit anderen Künstlern. Und dann hieß es irgendwann auch Sony BMG. Ich glaube, das ist jetzt getrennt, ich weiß nicht, aber damals waren die zusammen.
Große Plattenfirma.
Genau, die wollten mich signen. Dann haben wir eine Single aufgenommen. Dann fand ich die aber nicht gut. Und die haben auch das Thema angegeben, Deutschland ist tot, hieß es. Dann habe ich einen Text geschrieben, Deutschland ist tot. War eh nicht so mein Ding, aber egal. Und dann fand ich es aber viel zu rockig.
Der Schweizerin können sie alles unterjubeln, haben sie
ja,
sich
stimmt.
gedacht. Lass die Schweizerin mal über Deutschland herziehen.
Ja. Ja, gut, dass ich es nicht gemacht habe eigentlich. Wobei so ein Skandal ist eigentlich auch gar nicht schlecht.
Nee, ne?
Ja, und das war dann aber überhaupt nicht mein Stil von Musik, eben sehr rockig und dann noch mit einer Sängerin, also so wirklich Rap-Part, dann Hook, dann wieder, also sehr...
Zu viel Melodie drin, zu
genau,
viel Musik.
Genau, ja. Und dann habe ich noch eine eigene Version gemacht mit einem Produzenten, mit dem ich sonst auch gearbeitet habe und das fanden sie dann nicht gut oder zu wenig kommerziell und dann sind wir nicht zusammengekommen.
Krass, aber so kurz eigentlich, bevor du deinen Traum zumindest... Ja. im ersten Schritt verwirklichen konntest.
Ja.
Ich meine, da ist jemand, der bietet dir was an, der bringt dich raus. Du wirst eine Single haben, die kaufbar ist.
Ja.
Ja? Da Nein zu sagen, da muss schon sehr viel Widerstand in einem sein.
Ja.
Denn es ist ja auch verlockend, sich da vielleicht ein bisschen zu verbiegen.
Ja, aber ich habe mich ja bei der Schauspielerei sehr verbogen.
Mhm.
Und das hat mir nichts gemacht. Aber ich wusste immer, das bin ich nicht. Das, was man da im Fernsehen sieht, das bin ich nicht. Und ich wollte beim Rap, weil bei Rap geht so um, ja, wer bin ich und Echtheit. Und da wollte ich nie, keine Kompromisse.
Ja.
Ja, und dafür halt kein Erfolg.
Wie warst du? Warst du unangenehm dann auch? Also wenn es ums Verhandeln ging? Du warst ja offensichtlich sehr bestimmt. Also mit dir war nicht gut Kirschen pflücken.
Mm.
Oder essen sogar.
Ja, also ich wusste halt, was ich will.
Ja.
Und ich war vielleicht nie so direkt, aber die Leute haben es dann schon mitgekriegt, wenn ich mich einfach nicht mehr gemeldet habe oder so.
Ja. Und dann wurde aber nie mehr draus, letztendlich.
Nee, es wurde nie mehr draus und irgendwann...
Du hast also gerappt, während du aber die Schauspielerei betrieben hast. Du hast das beides parallel gemacht.
Genau.
Du brauchtest ja einen Job. Irgendwomit musstest du ein Geld finden.
Genau.
Also,
genau.
Aber immer nebenbei, abends auch.
Genau, und ich habe eigentlich das Geld, ich habe auch immer einen Song darüber gemacht, wo es eben darum geht, ich habe das Geld verdiene ich beim Fernsehen und gebe es halt in den Videoclips aus. Ja, und aber irgendwann eben war ich dann in Berlin und habe gemerkt, irgendwie geht die Rechnung nicht mehr auf. Vor allem, ich habe auch nicht mehr so viel gedreht und habe dann angefangen zu schreiben und habe den Traum, den ich hatte, meine Protagonistin Victoria leben lassen. Und da habe ich natürlich dann maßlos übertrieben und jetzt möchte ich auch nicht mit Victoria tauschen. Aber dadurch konnte ich meinen Traum loslassen danach.
Ach, guck mal, durch das Schreiben. Ja. Victoria in Charisma.
Ja.
Ich weiß noch, ein 18. Stock, zum Beispiel, wenn wir noch bei der Schauspielerei kurz bleiben, denn darum geht es ja auch in 18. Stock, da landet sie ja dann irgendwann, Wanda, in einer Serie, Netflix-Serie. Sie speist in einem Edelrestaurant oder zumindest mit den Augen. Ja, berühmte Menschen, mit denen sie zu tun hat, verliebt sich in ihren Schauspielpartner, in Adam, und merkt dann aber sehr schnell, das alles hat seinen Preis.
Ja.
Würdest du bei dir auch so weit gehen, dass du sagst, boah, diese Schauspielerei und dieses sich auch verbiegen, da habe ich einen zu hohen Preis für bezahlt?
Nein. Das nicht. Nein. Ne? Also ich muss sagen, es war der beste Nebenjob der Welt. Also ich habe so gut verdient. Wir wurden auf der Straße erkannt. Wir hatten viele Privilegien. Also ich finde, das war eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, jeder Job, also für jeden Job muss man irgendwelche Sachen opfern.
Ja, aber es war eigentlich dein Hauptjob oder und nicht dein Nebenjob. Weil du sagst, es war der beste Nebenjob der Welt. Eigentlich war es doch dein Hauptjob.
Ja, aber in meinem Kopf war es mein Nebenjob, weil ich hatte anderes vor. Weil ich habe mich da, es ist halt immer auch, wie man die Sachen sieht. Also zum Beispiel, wenn ich Autorin bin und es gerade nicht so läuft, könnte ich auch putzen gehen. Mhm. Weil ich im Kopf weiß, okay, ich bin eigentlich Autorin. Wenn ich aber putzen gehe und denke, das ist jetzt alles, was ich habe oder was ich mache, dann hätte ich ein großes Problem. Mhm. Ich glaube, immer wie man die Sachen einordnet, macht einen großen Unterschied.
Das erste Buch, das du dann geschrieben hast, und das ist dann 12 Jahre her, und es war auch damals, glaube ich, ganz gut besprochen. Mhm. Von daher wundert mich, dass es dann über 12 Jahre gedauert hat, bis du dann wieder ein Buch rausgebracht hast.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dafür eine Erklärung gibt.
Ja, also
sie hatte das Leben.
Das und Besprechungen bringen kein Geld.
Ja.
Ja, also es eben wurde wirklich ganz, ganz toll besprochen. Aber es war nicht so, dass ich dann extrem viel Geld verdient habe und dachte, oh, jetzt kann ich mir Zeit nehmen und mal langsam was Neues schreiben, sondern ja, ich musste erst mal wieder ein bisschen arbeiten und dann kamen auch noch die Kinder. Ja, und dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu schreiben.
Was war denn die Arbeit eigentlich während dieser ganzen Jahre, die zwischen deinen beiden Büchern liegen, während dieser 12 Jahre? War dann noch Schauspielerei dabei? War da Model dabei? Ich weiß es nämlich gar nicht. Was
also,
war es denn?
Modeln ist schon ganz lange her. Das war nicht mehr dabei,
her, ne?
Aber Werbung. Ich habe immer wieder Werbung gedreht. Oder zum Beispiel da auch im Ärzte-Videoclip, also so Videoclips. Mhm. Oder in Filmen ganz kleine Rollen gespielt. Dann habe ich auch für so Werbeagenturen ein bisschen getextet.
Okay,
dann habe ich auch immer wieder gekellnert. Wobei, das war eher vor Charisma. Da habe ich sehr viel gekellnert und in Clubs gearbeitet. Ja, 1000 Sachen. Und ich hatte auch immer jeden Tag eine neue Geschäftsidee. Und ganz vieles gemacht. Ich habe dann Veranstaltungen gemacht. Und zwar mit einem buddhistischen Mönch. Und wir haben so Meditationen angeboten. Und das war richtig cool. Also im Soho-Haus. Also ich habe das nur organisiert. Und er hat dann meditiert mit den Leuten.
Ja.
Es war richtig cool.
Du bist aber wirklich auch eine Lebenskünstlerin. Dafür muss man wirklich auch geboren sein. Optimistisch bist du offensichtlich immer gewesen. Du hast immer auch sehr schnell an das geglaubt, was in deinem Kopf entstanden ist, oder?
Ja, also ich bin selbstwirksam, nennt man das Glauben.
Du bist so geboren dann vermutlich. Oder hast du dir das erarbeitet?
Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater.
Mhm.
Ja.
Der als Hotelbesitzer dann auch ein gewisses Unternehmensgehen hat.
Und ja.
Es und geht, man muss einfach machen.
Sehr pragmatisch und immer wieder, okay, das geht nicht, dann guckt man, was man sonst machen kann. Ja.
Ja. Also gar kein Bedürfnis eigentlich nach Sicherheit.
Nee, die habe ich lustigerweise wirklich nicht. Ich bin zwar ängstlicher geworden mit dem Alter und seit ich Kinder habe, aber so Existenzängste und so hatte ich eigentlich nie.
Okay. Das, was du als Rapperin erlebt hast, beziehungsweise auch nicht erlebt hast, das hast du verarbeitet dann auf jeden Fall in diesem ersten Buch, das du geschrieben hast. Charisma, das handelt von Victoria, die rotzige Victoria.
Ja.
Die schön, die sich als Rapperin eben in dieser männerdominierten Szene durchsetzt, nachdem ihr Freund Said selbst ein richtig erfolgreicher Rapper, so mit Bravo und so, nee, Bravo wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall Fans ohne Ende, auf einer Tournee im Mittelmeer spurlos verschwindet plötzlich.
Ja.
Wo kam denn diese Geschichte mit Said? Said stirbt, kehrt nicht mehr zurück. Sie glaubt, von ihm etwas mitbekommen zu haben. Wo kam diese Geschichte her?
Also diese Geschichte kam daher. Und zwar als ich gerappt habe, hatte ich so Features.
Und also du hast bei anderen mitgesungen, genau, und hast da ja sozusagen unterstützt. Ne?
Genau. Und dann,
Featuring, wie hieß du denn als Rapper?
Ja, eben. Dann haben die mich angerufen, meinten, ja, wie heißt du jetzt als Rapperin? Und ja, ich so, ich habe noch keinen Namen. Und die so, okay, dann schreiben wir MC Sarah. Und ich so, oh Gott, nee. Das geht gar nicht.
Weil?
Und ja, das klingt so wie MC René, gab es damals. Okay. Und ich, ja, also
zu brav auch irgendwie so.
Ja, und also
kommerziell und brav.
Genau. Und ich hatte damals La Haine gesehen. Hass heißt der Film. Mhm. Ich habe den sehr geliebt von Mathieu Kassovitz. Und da gibt es eben drei Jungs, Said, Hubert und Vincent. Vincent Cassel hat Vincent gespielt. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich nenne mich Said. Und weil Said heißt Glück. Und dann sie, okay, dann
in
schreiben
welcher
wir.
Sprache?
Oh Gott.
Also
Arabisch würde ich sagen.
Echt? Said, Glück, interessant.
Ja. Aber vielleicht ist es Quatsch, oh Gott.
Wir
aber
ich
glaube,
ja,
dass, dass das stimmt. Mhm. Und dann habe ich gerappt und habe mich Said genannt. Und dann haben mich natürlich viele gefragt, warum heißt du Said? Und ich hatte auch viele Live-Auftritte. Und dann meinten sie so, hey, wir dachten, da kommt irgendwie ein arabischer Typ und da kommt ein blondes Mädchen. Und das ging überhaupt nicht zusammen. Und dann, nach viel Bier und so, habe ich irgendwann mal erzählt, ja, Said war meine große Liebe. Und dann waren wir auf Tour und der ist im Meer verschwunden. Und alle hingen mir an den Lippen. Und dann habe ich gemerkt, oh, die Story funktioniert. Und dann habe ich es natürlich aufgelöst und gesagt, nee, stimmt nicht, das nur wegen dem Film und so. Aber ich habe mir das jahrelang gemerkt, diese Story. Und ja, als ich dann schreiben wollte, dachte ich, das ist doch eigentlich die Story.
Witzig, die Story aus Charisma im Prinzip.
Genau.
Und sie klingt ja auch wirklich nach einer unglaublichen Wucht, die aus dir kam. Also in was für einer Situation, Lebenssituation, Verfassung warst du damals, als du diese Geschichte, die für mich so klingt, als hättest du sie im Rausch niedergeschrieben. Ja. Wir haben neulich in einem Bücherpodcast schon mal ganz kurz miteinander gesprochen. Ja. Da hast du mir gesagt, ne, in Lies und das, unserem Bücherpodcast. Nein, im Gegenteil. Ich überlege jeden Satz hundertfach und arbeite und friemel da dran rum. Es ist das Gegenteil von im Flow sein. Aber die Geschichte kommt natürlich so rüber.
Ja.
Gerade mit dieser Wucht, dieses ja fast schon poetisch rausgekotzte, weißt du? Also ist ja ein ganz erstaunlicher Ton, der selbst nicht Rap-Fans wirklich reinsaugt.
Ja, wie cool. Also ich war sehr wütend und nicht im Leben, aber ich konnte das so beim Schreiben, es ist so, okay, ich gehe jetzt boxen, ich gehe jetzt schreiben und kann die Wut da kanalisieren und rauslassen. Ich habe auch immer gesagt, ich habe es mit zwei Mittelfinger geschrieben. Also einfach so auf die Tastatur gehackt. Mhm. Und es ist witzig, der Zustand, also mein Zustand hat das Buch geprägt und das Buch hat mich geprägt. Also ich habe mich beim Schreiben verändert oder während des Schreibens. Zum Beispiel, ich habe damals gekellnert und hatte da Zimmerstunde. Also hatte da kurz halt nichts zu tun. Aha. Saß da aber noch im Café draußen und da lief eine Person vorbei und keine Ahnung, glaube 10 oder 20 Euro sind ihm aus der Hose gefallen. Und ich bin aufgestanden und habe meinen Fuß auf das Geld gemacht, habe gewartet, bis die Person weg war und habe das Geld dann eingesteckt. Ich als Schweizerin normalerweise hätte sofort gesagt, Entschuldigung, hier Geld. Aber nee, ich war in einem anderen Mut, habe das Geld eingesteckt und so. Dann am nächsten Tag wieder gearbeitet und dann kam der Nachbar, also von der gegenüberliegenden Straßenseite und hat gesagt, übrigens, nicht cool, was du gestern gemacht hast.
Unangenehm.
Der hat mich beobachtet. Aber ich fand es so witzig, dann dachte ich mir, ja stimmt, es ist nicht cool und ich hätte es normalerweise auch nicht gemacht. Aber irgendwie man wird dann halt ein bisschen krimineller, wenn man Victoria schreibt oder so denkt wie sie.
Wie wild waren denn, ich sag mal so, die Jungs? Und wir reden ja auch von einer männerdominierten Szene. Du warst eine von wenigen weiblichen Rapperinnen dann, vermutlich mal. Wie wild waren denn diese Jungs? Im Roman ja sehr. Ich zitiere auch den Satz, da geht es um eine Knarre. Den fand ich aber sehr schön. Eine Knarre macht das Denken intensiver. Woher diese Erkenntnis?
Ich hatte tatsächlich Schießübungen in der Schauspielschule schon. Und danach habe ich mich mit einem Typ vom SEK treffen dürfen, damit er mir auch zeigt, wie man so eine Pistole auseinander nimmt. Das kommt ja auch drin vor.
Für das Buch
dann. Ja, genau, für das Buch. Das habe ich mir dann wahrscheinlich da gedacht oder dann vorgestellt. Also wenn man so eine Knarre in der Hand hat, hat man halt viel mehr Möglichkeiten oder viel existenziellere Möglichkeiten. Man kann sie einfach in eine Kugel in den Kopf schießen. Mhm. Und das finde ich schon krass, diese Möglichkeit zu haben.
Ja. Und eine unglaubliche Stille, die dann entsteht. Eine Stille, die gefüllt werden kann mit was auch immer.
Ja, also, ja, genau.
Ja. Ja, um mich herum nichts als Stille. Alles schwieg. Sogar die Couch stellte sich tot.
Ja.
Und der Tisch stand mitten im Raum wie ein ausgestopftes Reh auf allen Vieren. Deine Sätze. Solche Stille.
Ja, ja. Und du hattest vorhin noch was gefragt, bevor du auf diese...
Genau, es ging um die Jungs, es ging um die, harten Jungs. Und ich weiß auch gar nicht, was ist mit frauenfeindlichem Rap? Ist das eine Männersache oder gibt es auch Frauen, die darin schwelgen?
Also ich habe früher ausgeteilt in alle Richtungen, auch gegen Frauen. Wo ich jetzt denken würde, okay, würde ich jetzt so nicht machen. Aber ich habe einfach immer gesagt, ich bin die Beste, ich kann es am besten. Und egal, gegen Männer, gegen Frauen und so. Und ja, die waren extrem hart. Einige leben nicht mehr. Und das sind so krasse Geschichten, wo mir auch schon mal gesagt wurde, erzähl nicht davon in der Öffentlichkeit. Mhm. Also es ist wirklich krass. Es war sogar krasser, als ich dachte.
Und wann bist du sozusagen rausgegangen aus dieser Szene? Wann war da Schluss?
Ja, ich war dann auch verliebt in einen Musikproduzenten. Eigentlich wäre das ja super passend gewesen, weil er hat auch Rapper produziert,
okay. Aber
keine Frauen. Er meinte, er könnte nie mit einer Frau zusammen sein, die rappt. Und das war so krass, das hat mich so verletzt. Aber ich war auch so verliebt, dass ich dann tatsächlich mich als Rapperin total in Frage gestellt habe. Und das war wahrscheinlich nur ein Tröpfchen, aber es hat auch dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache Schluss mit Rap. Und ich gehe nicht mehr ins Studio. Und habe dann aber, ich habe auch viel geweint und habe wirklich Schluss gemacht. Und habe aber gesagt, wenn der Rap zu mir zurückkommt, auf irgendeine Art und Weise, dann bin ich da. Okay. Und dann habe ich angefangen, irgendwann Charisma zu schreiben.
Okay, und der Rap kam nie zurück zu dir oder kam er durch das Buch zurück zu dir?
Er kam ganz krass zu mir zurück, durch das Buch.
Und du hast wieder angefangen zu rappen?
Nee.
Das nicht, das
aber
nicht.
Aber so konnte ich abschließen okay. Und beim Rap geht es ja auch immer represent und sich zeigen. Und so konnte ich mich zeigen, aber musste mir die Hände nicht mal schmutzig machen. Ja. Musste mit den ganzen Leuten nichts mehr zu tun haben. Ich dachte, Leute, ich gehe eine Ebene weiter, ich gehe zur Literatur. Fuck you.
Okay. Und wie blickst du da heute drauf zurück? Also ich finde ja Rap auch als Stilmittel total schön und klasse. Aber wenn dann einer einfach so wirklich frauennegierende, feindliche Sachen schreibt und sie im Prinzip wie Gegenstände behandelt und Fotze und was nicht. Ja. Also da komme ich nicht mehr mit.
Ja.
Also dann, ich verstehe es nicht und ich weiß auch nicht, wo dann die Faszination darin liegt.
Ja.
Aber du konntest es zumindest eine Zeit lang einfach verstehen. Was ist es? Ist einfach diese Grenzüberschreitung?
Also,
man will verletzen, man will wirken. Geht es nur darum?
Ja, aber damals habe ich es gar nicht so als grenzüberschreitend wahrgenommen. Man denkt dann einfach so. Und man denkt, wenn man sagt, du Fotze, denkt man einfach, ja, du Arschloch. Also
ja. Es
ist dann einfach ganz normal. Und damals, mein Bruder meinte auch, krass, dass du solche Musik hörst als Frau.
Ja.
Und dass da, ja... Aber inzwischen würde ich solche Sachen auch nicht mehr hören. Jetzt bin ich viel sensibler bei solchen Sachen und denke, ja. Aber wie bei allem, es gibt super gute Sachen und super schlechte Sachen. Ich liebe immer noch Rap und wenn ich joggen gehe, dann brauche ich Rap. Und es gibt mir so eine Power. Ich liebe es immer noch. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz schlechten Rap. Da muss man unterscheiden.
Du warst als Frau auch eine von denen, die auch die Szene richtig aufgemischt hat? Also würdest du so weit gehen?
Nein, für das war ich viel zu unbekannt.
Okay.
Ich war halt so mit meinen Leuten unterwegs und wenn wir ein Mic bekommen haben, sind wir auf die Bühne gegangen. Aber es war ein Hobby und wir hatten große Träume.
Ja, Und wie fühlte sich das an für dich auf der Bühne, wenn du da standst und als Hobby gerappt hast? Mhm. Wie fühlt sich das in der Sekunde an?
Sehr, sehr gut. Und vor allem, ich hatte halt immer diesen Überraschungseffekt. Also weil niemand mir das zugetraut hat. Okay. Mhm. Und das war schon cool. Und auch mit meinen Freundinnen, eben Jenny, die jetzt eben die schwarze Heidi ist und eben die ist auch Schauspielerin, aber auch Gastronomin, mit ihr auf der Bühne. Dann gab es noch Justina und dann haben wir Choreos gemacht. Es war eine lustige Zeit und wir konnten uns selbst verwirklichen. Und ja, es hat Spaß gemacht. Aber ab und zu waren wir ganz, ganz schlecht auch.
Und die schwarze Heidi, ist das ihr Bühnenname?
Ja, genau. Und ihre Restaurants heißen so.
Die heißen auch so. Okay, das wusste ich nicht. Einfach die schwarze Heidi. Ja. Kurioserweise, was ist eigentlich dein Lieblingskinderbuch? Du kommst aus der Schweiz und ich sage dir, mein Lieblingskinderbuch oder ich finde eine der schönsten Geschichten aller Zeiten ist Heidi.
Ja, finde ich auch. Und vor allem ein Freund von mir, Alak Spona, hat es vor ein paar Jahren so schön verfilmt.
Ich habe geweint. Ja. Mit Bruno Ganz als AMÖ. Ja. Niki Reiser hat die Musik damals gemacht. Ja. Alter, der hat wirklich alle Knöpfe gedrückt. Ja. Und das Lustige, wir waren drei Erwachsene und ein Kind in dem Film. Alle drei Erwachsene haben wir geweint. Nur das Kind nicht. Eine der krassesten Situationen überhaupt. Ja. Wirklich, wir, voll die Tränen in den Augen. Ja. Und der Film war wirklich herzzerreißend. Ja. Und das Kind, wegen ihr sind wir in den Film gegangen, die hat nicht geweint. Ah. Das ist so eine lustige Situation. Ja. Es ist eine irre Geschichte, eigentlich, oder?
Ja, finde ich auch.
Findest du auch?
Also, würde ich auch sagen, würde ich auch nehmen, Heidi.
Jetzt dann die Idee, 2025, nachdem 18. Stock so gut lief, dieses Buch noch einmal herauszubringen.
Ja.
Was hast du geändert noch an dieser Geschichte?
Also ganz wenig. Ich muss sagen, es ist gut gealtert. Mhm. Aber zum Beispiel, es gab in Charisma im Original eine Gewaltszene, die ich zu krass fand. Und die habe ich jetzt ein bisschen abgeschwächt. Aber sonst, Kleinigkeiten habe ich. Weil ich denke, wenn man schon die Chance hat, noch was anzupassen, dann habe ich die gerne genutzt.
Absolut. Ich habe mich das nämlich erst gefragt, als ich ein Wort nämlich gelesen habe und habe mir gedacht, hat man das damals vor 12 Jahren auch schon gesagt? Und zwar safe. Hey, das ist safe, bla bla bla, das so. Okay, und da habe ich mich gefragt, ey, hat man vor 12 Jahren das schon gesagt? Weil jetzt sagt seit ein, zwei Jahren, sagen ja alle, hey, safe. Hey, da kannst du safe von ausgehen oder so. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, da heißt es safe. Aber und ich nur, krass, das klingt so voll 2025.
Finde ich auch. Aber ist es nicht das safe an der Wand?
Also ich hatte das irgendwie so als Adjektiv oder so verstanden. Okay. Aber du bist die Autorin, du wüsstest das.
Ja,
aber
es kann
sein. Aber der safe ist ja ein Gegenstand. Also ich glaube, das meinte ich jetzt nicht.
Okay.
Ich habe es jetzt aber auch nicht da.
Weil safe.
Und ich meine, und das fiel mir sofort auf. Und ich dachte, ey, krass, safe.
Ja, das würde mir auch auffallen, weil das ist, glaube ich, wirklich eher.
Ja, also du hast. Jetzt. Also das hast du auf jeden Fall nicht geändert, das wissen wir. Dass du es quasi in die heutige Zeit ein bisschen transportierst hast und den Satz nochmal neu formuliert hast. Das wüsstest du ja eigentlich.
Also.
Weiß man auch nicht alles. Und so weiter. Okay. Ja, und ich habe es jetzt auch leider nicht als PDF da, sonst hätte man mich schön suchen können nach diesem Wort.
Ja.
Safe, okay, gut. Nein, aber das hättest du, glaube ich, gewusst. Ja.
Ja, und wahrscheinlich hätte dann die Lektorin auch gesagt, Moment, safe sollte man nicht schreiben, wenn es damals nicht stand.
Also, ich weiß, aber die Geschichte spielt ja in einer unbestimmten Zeit.
Ja, man merkt aber schon, dass es ein bisschen früher spielt, weil MySpace, oder habe ich das rausgenommen? MySpace?
Ich bin nicht mehr sicher, aber natürlich MySpace,
der Zug fährt auch eine andere Strecke. Gut. Da hat der Korrektor auch gesagt, ey, Moment, der Zug fährt nicht so. Und mir doch, vor 12 Jahren. da ist er anders gefahren.
Nein, dann ist es definitiv so. Dann hat das alles seine Richtigkeit. Ja, 18. Stock war aber natürlich noch der größere Impact, oder?
Ja, auf jeden Fall.
War das abzusehen? Hast du damit gerechnet?
Ich hatte es vor. Okay. Ich dachte, ich will kommerzieller denken. Nicht kommerzieller schreiben, sondern einfach, ich glaube eben, es ist viel Fleiß und so, aber ich glaube wirklich, es kann nur das passieren, was man sich vorstellt, was man sich vorstellen kann. Und ich habe mir wirklich einen sehr, sehr guten Verlag vorgestellt, eine super Agentur, bevor ich das hatte.
Ja.
Und hatte so das Ziel, kommerziell erfolgreich zu sein mit dem, was ich liebe.
und das sagen nicht alle KünstlerInnen immer, weißt du so, ich möchte auch kommerziell erfolgreich sein. Und das beginnt damit, dass man den richtigen Verlag findet, der die richtige Marketing-Power auch mitbringt und so. Und das war in dem Fall so. Ja. Wie viele Verlage musstest du anschreiben für das Buch?
Ich hatte schon gelernt bei Charisma, dass man keine Chance hat, wenn man direkt die Verlage anschreibt. Man braucht eine Agentur. Mhm. Ja. Und ich habe so 4, 5 sehr gute Agenturen angeschrieben und habe dann erstaunlich viel Feedback bekommen. Und dann habe ich Julia getroffen, damals bei Kossack war die in Hamburg. Und das war ein Match.
Okay.
Ja.
Und Julia hat das Buch dann an den richtigen Verlag bekommen.
Genau, genau, ja.
Es geht ja um Wanda, die mit ihrer Tochter im Plattenbau lebt, die dann hofft aber jetzt endlich, denn sie ist Schauspielerin im Prinzip, alleinerziehende Mutter und Schauspielerin und hofft jetzt durch diese Netflix-Produktion da rauszukommen.
Ja.
Musste ja diesen Traum aufgeben, weil sie eben schwanger geworden war und dreht sich natürlich alles um ihre Tochter. Aber sie will einfach jetzt wieder mehr. Die Nachbarn nehmen sie natürlich nicht ernst, halten sie für naiv. Ja. Selbst als sie diese große Rolle bekommt, macht das noch nicht mal einen Unterschied.
Ja.
Ja, wofür musstest du dich in deinem Leben auch wirklich erklären, rechtfertigen?
Fürs Schreiben.
Musste
ich mich rechtfertigen. Ich meine, es war eher utopisch, jetzt nach so vielen Jahren so lange zu schreiben und dann erfolgreich damit zu werden. Und ich habe das Glück, dass mein Mann da sehr, der mir vertraut hat und gesagt hat, mach mal.
Okay, was macht denn der eigentlich?
Der ist Geschäftsführer einer Werbeagentur. Mhm. Und der meinte irgendwann auch mal, eigentlich schon cool oder schon krass, wie ich das alles mitmache mit dir. Und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht mitmachen würdest, wärst du nicht mein Mann. Also da war ich schon radikal. Und ich wusste, ich brauche jetzt diese Zeit und es wird aufgehen, die Rechnung. Aber ich muss jetzt selber den Vorschuss, ich muss in den, wie nennt man das, ins Minus gehen, in den Vorschuss. Also ich muss jetzt einfach mal alles auf eine Karte setzen. Und viele haben dann gefragt, ja, wie lange noch und so. Und ja, irgendwann zeitweise, wenn ich gefragt wurde, was machst du, habe ich zeitweise auch gesagt, Hausfrau. Einfach, um nicht mich erklären zu müssen. Und ich war auch Hausfrau und habe geschrieben.
Und das in einer Zeit, als du ja relativ kleine Kinder noch hattest.
Ja.
Irgendwie so 5 bis 8 oder so müssen sie da vor 2 Jahren ungefähr gewesen sein. Irgendwie so um den Dreh.
Genau, und ich habe ja 3, 4 Jahre geschrieben, also waren die ja noch viel
sogar noch kleiner.
Ja,
also irgendwas zwischen 2 und 9 oder so.
Genau, ja.
Waren die alt? Wann hast du geschrieben?
Ich habe vor allem abends geschrieben, da war auch noch Corona. Dann kam mein Mann nach Hause und ich bin dann oft in sein Büro. Also es war viel so abklatschen. Er geht, ich gehe, er kommt, ich gehe, viel am Wochenende geschrieben. Also so Family Time hat ein bisschen drunter gelitten. Ja. Aber vielleicht wird das auch überschätzt.
Möglicherweise.
Ja.
Möglicherweise. Ich habe gefunden in irgendeinem Artikel, dass das Radio oder Fernsehen in der Schweiz erklärt haben, ich weiß nicht, wo das war, es war, glaube ich, irgendwo online, dass, und wir reden hier von Plattenbau, dass die höchste Etage eines Berliner Plattenbaus ja für Armut steht, ganz anders als in der Schweiz.
Ja,
da
genau.
Steht das nämlich für Luxus.
Ja.
Was für ein interessanter Gegensatz,
total.
Dass sie das sogar erklären mussten.
Ja. Ja, total. Ist mir dann auch erst aufgefallen. Ich meine, hier ist Luxus am Wannsee, am Boden, am Wasser. Und wirklich so Penthouse in der Schweiz ist das Teuerste.
Na, hier ja eigentlich auch, wenn es nicht gerade ein Plattenbau ist
mit
20 Stockwerken.
Ja,
aber hier ist es ja auch der Ort, bei dem du über die Stadt gucken kannst. Aber es ist interessant, dass die das herausgegriffen haben, um das nochmal so zu erklären, wie die Deutschen so ticken.
Es stimmt.
Wie gut hast du Plattenbau kennengelernt? Auch bei deiner Recherche oder wie viele Menschen kanntest du, die in Plattenbauten zu Hause waren?
Ja, also dadurch, dass ich diesen Film so geliebt habe, La Haine, der spielt ja auch in Frankreich, in den Banlieues, also in Plattenbauten, war mir das schon immer sehr vertraut, auch auf eine positive Art besetzt. Nicht nur, okay, da will ich nicht hin, sondern ich fand das auch immer interessant, kannte dann auch immer wieder Leute, die in der Platte gelebt haben. Und jetzt wohne ich in Lichtenberg, zwar nicht in der Platte, aber sehr nah. Also wirklich 300 Meter von mir sind so 20 Stockwerk.
Mhm.
Stockwerke? Ja.
Hohe Gebäude, ja.
Genau.
Du formulierst ja, um auch da ein schönes Bild zu haben, das Haus ist ein Mahnmal, ein Mittelfinger, der in den Himmel ragt und unübersehbar an uns erinnert, an uns und all die anderen, die keiner sehen wollte.
Ja. Ja.
Da ist schon eine große Philosophin auch in dir, oder? Also spürst du, dass du auch Philosophin bist?
Ja, zumindest beim Schreiben. Ich kann mich besser ausdrücken beim Schreiben, als wenn ich rede. Weil beim Reden, wir haben ja in der Schweiz keine Grammatik beim Schweizerdeutsch. Wir können reden, wie man wendet. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen gehemmt beim Reden, vor allem bei so Interviews, weil ich denke, oh Gott, wie endet der Satz?
Du warst Rapperin, entschuldige bitte.
Ja, das ist ja auch Aufschreiben. Ich war nie gut im Freestylen.
Das nicht?
Nee, das war nie mein Ding. Bei mir war immer erst die Arbeit am Schreibtisch und dann ins Studio. Und so ist es auch bis heute. Erst am Schreibtisch und dann auf eine Bühne und lesen. Da bin ich safe, da fühle ich mich sicher.
Ein anderer Satz, der ist wirklich sehr schön, da geht es um Büro und so, weil du sagst, ich kriege Kopfschmerzen von kalt ausgeleuchteten Geräten, Arbeitsplätzen und Vorgesetzten, die sich als Chefs verkleiden.
Ja,
so eine schöne Formulierung.
Ja.
Wo kommt die her? Weißt du das noch?
Ja.
Vorgesetzte, die sich als Chefs verkleiden. Viele hören uns und denken, ja.
Ja, aber ich finde, das ist halt wirklich so. Wirklich da, oder wenn man Leute auch privat kennt und dann auf einmal oder ein paar Jahre später sind sie Chef und sehen halt anders aus oder ziehen was anderes an. Und ich finde das oft so lächerlich. Und ja, und das konnte ich da einbauen.
Oder ältere Frauen, die sich bewegen, als wären sie aus Blätterteig.
Ja.
Und könnten das, jeden Moment auseinanderfallen.
Ja, das habe ich geklaut von meinem Papa, der hat das mal gesagt. Und er kann sich aber nicht dran erinnern. Er meinte, nee, das hätte er nie gesagt. Und ich so, doch, doch. Ja.
Sie reden in 18. Stock ja auch über die Kinder von Ming, ne? Eine der Nachbarinnen, die nie stillhalten, nicht einmal beim Schlafen.
Ja.
Und jetzt kommt der schöne Satz, deshalb könne man ihnen auch nicht die Fingernägel schneiden, weil sie nie stillhalten.
Ja.
Und daraufhin wird dann vorgeschlagen, naja, sie solle die Nägel doch einfach abbeißen.
Ja.
So habe sie es auch bei ihren Kindern gemacht.
Ja.
Ja. Das ist ein guter Lifehack.
Ja. Also den
kennst
gibt's.
Du Menschen, die das machen?
Ja, den gibt's.
Die ihren Kindern während des Schlafens die Fingernägel abbeißen.
Das habe ich also ich weiß nicht, ob ich die Leute kenne, aber ich habe es gehört, dass das Leute machen.
Okay, ja. Na, abbeißen, das muss ja nicht beim Schlafen sein. Ne? Da könnte man ja auch eigentlich
das
schneiden.
Das könnte man, ja genau.
Da könnte man auch schneiden beim Schlafen.
Stimmt, das machen Leute auch, ja. Aber dann weiß man nicht, ob das Baby doch sich vielleicht schnell bewegt oder so.
Okay, gut. Aber so, guck mal, so ein Fingerchen ist mal schnell in die Hand genommen und dann wird es abgebissen.
Ja.
Du hast Freundinnen, die das machen.
Oder die es mir erzählt haben, dass sie jemanden kennen, der das macht.
Aber du hast es
nicht gemacht. Ich habe es nie gemacht, nee.
Warst du nicht versucht, das auch mal auszuprobieren? Nein, die haben mich stillgehalten, oder?
Es gibt noch einen anderen Lifehack, einfach was gucken lassen dabei.
Ja, okay.
Das ging einfacher.
Und dann geht sie ja auch mit ihrer Tochter einmal zum Friseur und der schneidet die Haare viel zu kurz. Tochter ist stinksauer, verzieht sich in ihr Zimmer. Und es gibt dann ein Friedensangebot von der Mutter.
Ja.
Auch eine wunderschöne kleine Idee. Sie schiebt nämlich eine Schere unter der Tür durch und signalisiert, du darfst jetzt bei mir dann die Haare abschneiden.
Ja. Ja.
Mit dem schönen Satz, Carly, die Tochter, ist endlich bereit zu verhandeln. Diese Geste, weißt du, sorgt für diese Bereitschaft.
Ja.
Ich weiß noch, früher für mich war es die Hölle, zum Friseur zu gehen. Ich hatte richtig fette Haare wegen zwei krassen Segelohren und ich wollte immer. Und das war wirklich, man hat geheult, wenn man beim Friseur war. Heute undenkbar. Wo kam diese kleine Situation her?
Ah, die kam wirklich einfach am Schreibtisch her. Also kam ich auf die Idee. Und zwar, ich liebe es halt, große Gesten oder große Gefühle mit kleinen Sachen darzustellen.
Mhm.
Und eben, das kann so verletzen, wenn jemand einem die Haare viel zu kurz schneidet. Das kann wirklich lebensverändernd sein für eine Zeit. Und ja, und das hat mir dann Spaß gemacht, große Gefühle mit sowas Kleines oder eigentlich Unwichtiges wie Haare darzustellen.
Mhm. Zu deinen großen Werten, ich wahrscheinlich neben Familie und so, gehört definitiv auch Kreativität.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist Kreativität für dich?
Also Kreativität ist für mich, wenn man Sachen zusammenmixt, die eigentlich nicht zusammengehören.
Das ist gut.
Das macht's irgendwie kreativ, ja. Und das können Sätze sein, das können Worte sein, das können auch Sachen sein, Gegenstände, das kann alles sein.
Hast du schon mit Kreativtechniken auch gearbeitet, um genau das bewusst herbeizuführen?
Ich habe ab und zu mit so Techniken gearbeitet. Ich wollte immer in den Flow kommen. Und es gibt ja Leute, die schreiben so halb in Trance irgendwie 40 Seiten. Und das habe ich nie geschafft. Und dann hieß es, ja, direkt nach dem Aufstehen, bevor man irgendwas anderes macht, schreiben, schreiben, schreiben. Problem ist, es kommt bei mir nur Scheiße raus, wenn ich schreibe, schreibe, schreibe. Und ich glaube, ja, meine Technik ist eine andere. Meine Technik ist Denken. Ich sage eh immer, Schreiben ist eigentlich Denken. Und wenn ich nicht dabei denke, kommt bei mir wirklich nur Müll raus. Aber vielleicht muss man das machen, so als Lockerungsübung, wie beim Sport, dass man sich erst aufwärmt. Mhm. Aber bei mir hat das noch nicht geklappt. Und ja, ich suche noch so auf den ultimativen Tipp, um noch schneller und besser zu schreiben, aber bisher habe ich den noch nicht.
Und was heißt beim Schreiben denken? Man denkt doch immer. Und automatisch, erst recht, wenn man schreibt, denkt man doch sowieso automatisch.
Ja, aber wenn so Leute sagen, sie sind im Flow, dann ist das für mich so eher was fast
Transzendentales.
Ja, hätte ich auch so gesagt. Also. Das klingt so, ja, nach Flow, wie als würde man laufen, nicht denken. Aber bei mir ist es wirklich Denken. Ich brauche vielleicht, eigentlich bräuchte ich die meiste Zeit gar kein Blatt zum Schreiben, sondern die Arbeit ist eigentlich im Kopf. Ganz lang im Kopf. Und wenn dann der Satz rauskommt, ja, dann kann ich es kurz aufschreiben und dann wieder denken.
Ja, das heißt, du musst alles festhalten. Das heißt, wenn du jetzt gleich nach Hause gehst,
ja,
Kinder von der Schule abholst,
ja,
und dann nach Hause gehst,
ja,
denkst du dann, kommt da etwas bei raus, was du dir notierst unter Umständen?
Ganz oft, ja, ja, ganz oft. Und das, dann tippe ich das auch gleich ins Handy, diktiere das gleich ins Handy. Ja, die ganze Zeit.
Autorin zu sein ist natürlich, wenn man Kinder hat, eigentlich ein sehr dankbarer Beruf,
mhm,
wenn man dann auch ein bisschen Zeit findet, mal ab und zu, mhm, zu schreiben. Karriere machen mit Kindern. Hätte ja auch sein können, dass du noch Schauspielerin weiter,
ja,
geworden wärst,
ja,
oder irgendetwas anderes oder im Marketing. Aber zwei Kinder sind wie drei. Das ist also wirklich eine Handvoll.
Ja.
Kinder und Karriere machen. Geht das? Also nach deinen Erfahrungen, geht das so, dass man auf beiden Ebenen glücklich wird?
Nein. Also nein und ja. Also ich erlebe jetzt, was ich gerade habe, auch als eine Art von Karriere. Ist halt nicht die klassische Karriere, mhm, aber ich habe gerade Erfolg mit dem, was ich liebe. Aber ich bin halt zeitlich sehr flexibel. Ich mache mir nicht krassen Druck. Ich genieße es. Aber so die klassische Karriere, die nicht ganz so gepokert ist wie bei mir und ja, es klappt oder klappt nicht, ja, mal gucken. Aber klassische Karrieren ist fast unmöglich. Auch die ganze Zeit ist entweder ein Kind krank, hat irgendwelche Bedürfnisse, kann nicht in die Schule wegen irgendwas oder ist halt jetzt meine Tochter heute um 11.40 Uhr, staatliche Schule, schon der Unterricht vorbei. Jeden Tag ist irgendwas und ich bin froh, dass ich so flexibel bin und das alles einrichten kann. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt eine Karriere machen kann. Es sei denn, man hat wirklich Leute, die sich um die Kinder kümmern. Mhm. Nannies, keine Ahnung.
Eine Supernanny.
Ja, genau.
Hättest du gerne eine Supernanny?
Nein, mein Mann hätte gerne eine. Okay. Sagt immer, ja, aber das muss doch irgendjemand machen und so. Und ich so, nein, das müssen wir machen. Und ich liebe ja auch die Zeit mit meinen Kindern.
Klar.
Und beim Abholen reden wir ja auch und ich lerne sie besser kennen. Und da muss halt die Karriere warten. Oder ich glaube auch, man kann mit weniger Aufwand auch eine, ja, wobei das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd zu sagen, mit weniger Aufwand trotzdem eine Karriere. Ja, keine Ahnung. Das ist so meine Wunschvorstellung, dass man
ja
jetzt nicht 200% geben muss, es ist Bullshit, was ich gesagt habe, weil ich gebe ja beim Schreiben auch 200% und ja, ich suche mir dann einfach Zeiten, um zu schreiben und ja.
Es ist mühsam, aber irgendwas fällt hinten über.
Genau. Genau.
Also, und es geht im Leben darum, das gut auszubalancieren,
ja,
dass man selber noch einfach happy ist,
ja,
mit,
genau,
allem, oder?
Ja.
Ja. Gab es in deinem Leben viel Auf und Abs oder ging es eigentlich immer, weil es sich so entwickelt hat, von einer Sache in die andere, ging es eigentlich immer so bergauf?
Viel Auf und Abs.
Was, ja, war denn so ein Up auch zum Beispiel?
Ja, also ich fange halt immer wieder bei Null an. Also ich habe ja nicht irgendwie auf was aufgebaut und kann dann zu Leuten hingehen und sagen, ich habe schon das und das gemacht und deshalb will ich jetzt das, sondern ich habe in einer Welt Schauspiel zum Beispiel was gemacht, was aber im Rap überhaupt keine Rolle spielt. Oder dann habe ich angefangen zu schreiben. Also ich profitiere von meiner Vergangenheit, weil ich meine Erfahrungen jetzt auch in meine Bücher einfließen lassen kann. Aber ich fange immer wieder von vorne an oder wo ich diese Veranstaltungen gemacht habe. Oder ich male ja auch.
Du malst auch.
Ja, das macht mir auch total Spaß. Aber irgendwie macht mir diese, also ich finde das eine wunderschöne Herausforderung, immer wieder bei Null anzufangen und zu gucken, was brauche ich für Kontakte, was brauche ich für Räume. Ja, das macht mir Spaß und dadurch ein bisschen ein Auf und Ab und jetzt keine Karriereleiter, überhaupt nicht.
Etwas, was dir wahrscheinlich jetzt nicht leicht fallen wird, weil du nicht so lange Zeit hast, darüber nachzudenken. Zum Schluss noch eine kleine Autorin-Vervollständigung.
Ja.
Vervollständige, ist jetzt auch nicht so schwer. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das ungewöhnlichste Kompliment, das ich erhalten habe, ist...
Okay, ich habe vorhin aber gesagt, ich bin nicht gut im Freestylen, ja? Also Freestyle ist
Du musst
eben
dich ja nur erinnern.
Genau.
Du sollst
genau,
dir ja nichts
genau.
ausdenken.
Okay, und noch schlimmer. Das ungewöhnlichste Kompliment. C'est la différence qui fait le charme. Ich weiß nicht, ob ich es gut ausgedrückt habe. Das habe ich mal, als ich gemodelt habe, vor ganz, ganz vielen Jahren, hat das mal ein Typ, der mich geschminkt hat, gesagt. Also es ist der Unterschied, den Charme ausmacht. Weil ich meinte so, ah, guck mal, das ist irgendwie nicht so oder perfekt. Und das C'est la différence qui fait le charme.
Ah, so, also wir reden das, auch von zwei unterschiedlichen Augen. Wir haben alle zwei unterschiedliche Augen.
Ja, nee, ich weiß nur, ob es um Augen, vielleicht ging es um die Augenbrauen, ich weiß okay. es nicht. Irgendwas war und ich war halt auch jung und unsicher. Und ich so, ah, und er so, nein, genau so. Also der Unterschied macht den Charme aus.
Also der Unterschied zu den anderen oder auch der Unterschied innerhalb jetzt?
Ich glaube, es war zu den anderen. Zu Als ich es erzählt habe, habe ich mir so ins Gesicht gefasst, weil er mich geschminkt hat und vielleicht dachte ich, ich meine, das ist 25 Jahre her, keine Ahnung, das ist ewig her oder noch länger. Aber das fand ich, okay, ist nicht, ja.
Hier ist ein Rap, weil du sagst, du bist nicht gut im Freestyle.
Ja.
In Charisma hast du geschrieben, vergiss Mission Impossible, vergiss True Lies. The mission ja. is possible, look into my blue eyes.
Ja.
War das ein Satz, den du auch mal so auf der Bühne
ja.
gemacht hast? Ach,
ja.
das war ein echter,
ja,
den
ja.
du mit integriert hast.
Ja, ja, ich habe auch vieles eben da wieder verarbeitet, weil ich dachte, ich habe so viel geschrieben, schade, das wegzuschmeißen.
Wir waren die von nebenan, jetzt gehen wir worldwide, bis jeder sehen kann.
Was ich zu Hause auf Word schreibe.
Ja, also okay, das war wirklich auch von dir.
Ja, ja.
Sehr schön. Mein geheimes Talent, das eigentlich noch keiner kennt, ist...
Oh Gott... Ich habe keine.
Ja, du hast aber so viele. Ich glaube, du hast sie auch alle schon aufgebraucht. Insofern war das auch natürlich eine gemeine Frage.
Ja, oder kreativ Lösungen finden. Ich finde immer irgendeine Lösung.
Ja, das bewundere ich ja auch. Und wenn diese Menschen einem das erzählen, dann versteht man, dass es wirklich immer eine Lösung gibt.
Ja.
Also jetzt in ganz krassen Fällen vielleicht
ja.
nicht.
Ja, ja.
Aber so in 99% aller
ja.
Fälle
ja.
gibt es tatsächlich eine Lösung,
ja.
auch wenn man es anfangs noch nicht für möglich hält.
Ja.
Und du hast es, glaube ich, schon mit der Muttermilch aufgesogen.
Ja, und ich sage auch meinen Kindern immer, wir sind Lösungsfinder. Sie sagen auch, ja, wie geht, also, wie wollen wir das machen? Und dann sagt das eine Kind zum anderen, wir sind Lösungsfinder. Ich finde das so schön.
Das ist es. Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Im Moment ist es das. Aber nicht, weil ich tippe, sondern meine Nägel.
Ach so, du hast ja. sie ganz lang?
Ja, genau.
Nee, ah,
ja.
Stört das beim Tippen?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Ja, aber wann machst du das Geräusch? Einfach nur so als kleine ja, Nebenbeibeschäftigung?
Mache ich die
so.
Ganze Zeit.
Ah, ganz
ja, oder auch so aneinander.
Ja, klar, weil das so schön klackert.
Ja.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst...
Oh Gott. Also ich würde natürlich gerne in die Zukunft und dann die Leute warnen, aber dann würde man wie eine Verrückte da sein und noch mehr...
Aber ich glaube, du müsstest in die Vergangenheit und die Leute warnen. Also du
ja, aber wenn ich jetzt ja weiß, was passiert, dann weiß ich ganz konkret, was wir machen müssen,
ja.
um es anders zu machen. Und in der Vergangenheit gab es ja ganz viele Warner. Mein Vater ist auch immer ein Warner, wurde nicht gehört. Nee, ich glaube, warnen ist nicht gut. Also man kann...
Aber in der Zukunft bringt es ja nichts, weil es ist ja schon passiert. Es bringt ja nichts, in der Zukunft zu
Aber man
warnen.
Kann doch die Zukunft dann ändern. Also ich gehe in die Zukunft, guck, was passiert, komm wieder zurück.
Ich verstehe, was du meinst.
Und sagt dann, rauch mal besser nicht, zum Beispiel.
Ja. Ich verstehe, du willst da aber in der Gegenwart was ändern, genau, weil du es in der Zukunft gesehen
genau,
hast.
Genau, aber dann ist man halt total verrückt. Es sei denn, stimmt, ich habe wirklich amtlich begläubigt, dass ich in der Zukunft war.
Keiner würde dir glauben.
Ja, eben.
Querdenkerin. Ja. Ja. Typisch schweizerisch an mir ist?
Ah, ich liebe Apero. Also um 17, 18 Uhr gibt es in der Schweiz immer Aperitif. Also wir nennen das Apero. Da gibt es was zu trinken, ein bisschen Wein oder Sekt und okay, was Käse, Chips und so.
Hauptsache Alkohol.
Ja.
Hast du das eingeführt schon bei dir im Haushalt? 17 Uhr sehen die Kinder wie Mutti dann erstmal sich mal einen gönnt.
Selten. Aber wenn wir Besuch haben, dann gibt es immer Apero.
Typisch italienisch an mir ist?
Parlo italiano.
Si, parlo italiano. So, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Ein Schriftzug und da steht Mami sper sempre.
Mami sper? Nochmal?
Mamis per sempre. Völliger Quatsch. Wir wollten eigentlich sogar...
Also Mamis per sempre. Also ja. Mütter für immer.
Ja.
Mamis per sempre.
Ja. Und wir wollten eigentlich Mamis per sempre. Also ich glaube eine Mischung aus Italienisch und Spanisch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Spanisch ist oder nur so klingt.
Ich glaube ja.
Und wir waren keine Mamis. Aber wir haben damals gerappt und damals gab es so Papis und Mamis. Haben wir immer so gesagt. Und Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht.
Aber hast du Tattoos?
Nein.
Weil eigentlich natürlich, dein Leben klingt nach Tattoo sogar.
Ja, das stimmt. Ich wollte immer...
Charisma klingt nach Tattoo, dein Leben klingt nach Tattoo.
Ich habe mich nie getraut und bin dann immer... Also alles, was ich machen wollte, bin ich dann ein paar Jahre später ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Das Kleidungsstück, das ich als erstes bei einem Feuer retten würde, ist...
Meine Jacke. Die hier.
Gerade dabei hast.
Ja, das ist so eine Bomberjacke von... Anine Bing. Und zwar, ich hatte die im Laden gesehen, fand die wunderschön, viel zu teuer. Und dann auf dem Weg zur Premiere am 18. September wusste ich nicht, was anziehen. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte eigentlich diese Jacke. Und dann sind wir mit dem Auto vor der Premiere noch dahin. Irgendwie 19 Uhr, der Laden war noch offen, haben die Jacke gekauft. Und dann bin ich mit der zur Premiere und habe die Jacke auf der Bühne auch nicht ausgezogen. Und das ist meine Premierenjacke, meine 18. Stockjacke.
Wie schön. Und dann noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Da müsste ich gucken.
Ja.
Oh Gott.
Guck mal.
Bestimmt. Ah, das Bett meiner Kinder, weil eine Freundin gefragt hat, ja, wie das was das für eine Hochebene ist und so. Ob ich hier ein Foto schicken kann.
Sehr schön. Und der letzte Song, den du auf deinem Phone gehört hast, in der Playlist?
Wahrscheinlich Paula Hartmann. Ich liebe Paula Hartmann. Ja. Kennst du sie?
Ist vom Namen her kenne ich sie.
Ganz, ganz tolle Sängerin. Und ein Journalist hat auch mal gesagt, sie schreibt keine Lyrics, sie schreibt Lyrik. Wunderbare Texte. Ja. Und bevor du jetzt aber dich verabschiedest, ich habe ja noch was für dich dabei. Ich habe ja...
Sag mir noch vorher einen Song von Paula Hartmann, den ersten, den ich mir anhöre. Welcher soll das sein?
Schwarze SUVs.
Schwarze SUVs. Wird er gerappt auch?
In dem Song weiß ich nicht. Also ab und zu hat sie so Features, okay, also Rapper, die in ihren Songs.
Ja. Und das wäre auch ganz schön. Ein Feature mit dir mal. Würdest du es machen?
Natürlich. Ich kenne sie sogar, aber sie ist eine Nummer zu groß.
Okay.
Also man muss schon play your position, also kenn deine Position.
Aber nach 18er Stock und Charisma, ich meine...
Ja, jetzt Literatur, aber Musik ist ja dann wieder eine ganz andere Branche.
Gut.
Gut, also für dich dabei habe ich, und zwar, also ich habe ja mich vorbereitet und habe mir also Folgen angehört und du bist HSV-Fan, oder? Aber es ist schlecht verarbeitet, habe ich dann gesehen.
Ist es so? Also
bist du HSV?
Ich bin HSV ist mein Verein, natürlich. Okay. Hamburg meine Perle.
Ja,
aber auf jeden Fall. Hamburg meine Perle.
Und wir haben immer so Merch zu Hause liegen, weil wir sind so eine Fußballerfamilie.
Und Marketingagentur.
Genau.
Auch noch Fußballfans und Marketingagentur. Und dein Mann hat Merch gemacht für den HSV.
Er hat irgendwas für Frauen-HSV gemacht.
Oh, die kommen nämlich langsam.
Genau, die haben,
Frauen.
Glaub, was aufgenommen und so. Und dann habe ich noch was dabei für deine beste Freundin natürlich.
Für Anke Engelke?
Ja, das habe ich nämlich auch rausgefunden.
Das ist ja schön. Und das hat sie auch noch nicht gelesen.
Ja, perfekt.
Und wir haben auch, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen oder ich erinnere mich nicht mehr. Also das Buch von 18. Stock werde ich weiterreichen. Das Lustige ist, ich fahre auch morgen bei ihr vorbei.
Oh.
Sie ist aber gar nicht zu Hause.
Okay.
Aber sie hat Probleme mit der Technik. Das heißt, während sie
ja
tagsüber arbeitet, werde ich bei ihr zu Hause Technik einrichten.
Okay, wow.
Naja, ihr Mikrofonhalter
ja
ist irgendwie kaputt gegangen, ja, und sie kriegt es nicht hin. Und für unseren Podcast spricht sie seit Wochen nur noch mit dem Mikrofon in der Hand.
Oh Gott,
und ich habe gesagt, ich komme zu dir und ich repariere dir das.
Oh, das
außerdem funktioniert
schön
ihr Kopfhörer nicht. Ihr Kopfhörer spricht die ganze Zeit mit ihr, deswegen benutzt sie ihn nicht.
Gott.
Also ich werde morgen da sein und werde ihr genau dieses Buch dorthin legen.
Ah, wie schön. Wie schön.
Ah, du hast es für sie auch,
natürlich,
auch signiert. Von natürlich daher alles cool. Ja, Sarah, dir vielen Dank.
Danke dir.
Dann danke dir für die Begegnung.
Ja, danke. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke für heute. Bis bald wieder.
Bis bald. Ciao.
Aber eine schöne Schweizer Verabschiedung wäre dann
tschüss oder ade. Viele sagen ade. Also die Leute, die grüezi sagen, sagen ade. Und die, die hoi sagen, sagen tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt Themen, die für unseren Geist stets von Interesse sein werden, die aber zu entsetzlich sind, als dass die Dichtung sie behandeln könnte.
Edgar Allan Poe. Gruselgeschichten als Hörbücher. Detektiv Auguste Dupin entlarvt eine raffinierte Täuschung.
Wenn es eine Sache ist, die Nachdenken erfordert, so ist es besser, wir prüfen sie im Dunkeln.
Eine Schiffsreise wird zur Geisterfahrt.
Der Anlass zu dieser Reise war kein geschäftlicher, sondern lediglich eine nervöse Rastlosigkeit, die mich mit teuflischer Ausdauer plagte.
Ein Mensch wacht begraben auf.
Lebendig begraben zu werden, ist ohne Frage die grauenvollste aller Martern, die je dem Sterblichen beschieden wurde.
Und ein Vielsichtiger gerät in verschobene Welten. 4 Erzählungen in 6 Folgen. Ab dem 2. Oktober in der ARD-Audiothek.